habe mich gefragt, als erstes einmal, wie leben wir eigentlich heute als Gotteskinder im Wesentlichen so wie alle anderen Menschen auch? Oder leben wir aus der Kraft Gottes? Leben wir in göttlichen Dimensionen? Ist das zu hoch gegriffen? Ist die Herausforderung zu hoch, in Gottes Dimensionen zu leben? Wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir Sätze wie: Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus sagt es in der Bergpredigt. Oder schon im Alten Testament lässt Gott sein Volk ausrichten: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und da haben wir alle, so denke ich, noch Luft nach oben. Paulus äußert ja vielfach ähnliche Gedanken. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, schreibt er an die Philipper. Paulus ist innerlich schon lange weg von dieser Welt, obwohl er noch da ist. Ich lese uns mal den Predigttext, den ich für heute vorgesehen habe, aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Und zugleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm ans jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, und der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Eine spannende Geschichte, wie ich finde. In der Entschlossenheit, großer Glaube, Wagemut, ja auch Versagen, aber auch Rettung und am Ende ein großer Segen stehen. Dabei möchte ich heute auch einmal der Frage nachgehen: Was macht diese Begebenheit eigentlich mit den anderen Jüngern? Jesus und Petrus nehmen in dieser Geschichte ja eine aktive Rolle ein. Was aber ist mit den anderen? Ich fange deshalb heute mal von hinten an. In unserem Text heißt es am Ende: Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Jedem von uns fallen wahrscheinlich eine ganze Menge von Personen ein, wo wir uns wünschen würden, dass sie Jesus erkennen und diesen Satz einmal sagen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Vielleicht denken wir dabei an unsere Kinder, für die wir teilweise schon seit Jahren oder sogar seit Jahrzehnten beten. Vielleicht denken wir an Verwandte, Bekannte und Freunde, an Nachbarn, Arbeitskollegen, Schulkameraden, was weiß ich auch immer, von denen wir uns nichts mehr wünschen würden, als dass sie errettet würden und einmal Jesus erkennen und diesen Satz sagen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das ist auch der Wunsch unseres Gottes, dass Menschen, die mit uns unterwegs sind, zu der Erkenntnis kommen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass in ihm die Rettung ist und dass in ihm das wahre Leben ist. Ist uns eigentlich schon mal ganz bewusst aufgefallen, wann dieser Satz in unserer Geschichte gefallen ist? Die Jünger in dem Boot haben ihn nicht gesagt, als Jesus über Wasser ging. Sie haben ihn nicht gesagt, als er sich als ihr Herr zu erkennen gab. Und sie haben ihn auch nicht gesagt, als Jesus ihnen zurief: Fürchtet euch nicht, ich bin's doch. Erst ganz am Ende der Geschichte haben die Jünger in dem Boot diesen Satz gesagt. Erst als Petrus aus dem Boot ausgestiegen war, als er auf dem Wasser zu Jesus gegangen ist, beinahe gesunken ist, als Jesus ihn gerettet hat und als die beiden zusammen zurück in das Boot kamen. Erst an dieser Stelle haben die anderen Beobachter gesagt: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Erst an dieser Stelle. Was sagt uns das? Wenn wir als seine Nachfolger in der Kraft Gottes leben, in göttlichen Dimensionen leben, handeln und reden, dann wird daran offenbar werden, dass Jesus Gottes Sohn ist. Er will durch dich und mich sein Heil und seine Herrlichkeit offenbar werden lassen. Und es gibt dazu keinen Plan B. Es braucht dazu auch keine besonderen Veranstaltungen oder Voraussetzungen. Es braucht dazu auch keine besonderen Glaubenshelden. Es braucht dazu nur ganz einfache Menschen, die mit Gott leben und in deren Leben die Gegenwart Gottes sichtbar wird. Bei der Bekehrung des Paulus umhüllte ihn ein Licht vom Himmel, er fiel zu Boden und er hörte die Frage: Warum verfolgst du mich? Aber die Botschaft des Evangeliums, die hat Jesus ihm dort auf dem Weg nach Damaskus nicht selbst verkündigt. Dazu wurde ein ganz normaler Mensch, Hananias, von Gott in Bewegung gesetzt. Ein Mann, der als Nachfolger Jesu Christi lebte, der verkündigte dem Paulus das Evangelium und zeigte ihm den Weg, der von Gott für ihn bestimmt war. Jesus hat zu seiner Zeit hier auf der Erde das Evangelium verkündet. Nach seiner Himmelfahrt macht er das nicht mehr selbst. Dafür hat er seine Leute, dich und mich, und dazu hat er uns seinen guten Heiligen Geist gegeben. Jesus hat entschieden, sein Heil und seine Herrlichkeit und seine vollkommene Botschaft durch dich und mich, unvollkommene Menschen, zu verkündigen. Unserer Geschichte vorausgegangen war die Speisung der 5000, ein riesiges Wunder, das mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer und dann noch dazu Frauen und Kinder gespeist wurden und auch noch satt geworden sind. Und dann hatte Jesus seine Jünger merkwürdigerweise vorausgeschickt und hat ihnen gesagt: Fahrt ihr schon mal über den See, ich entlasse noch die Volksmenge und ich komme dann später nach. Warum er das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber das dauert ja auch noch eine ganze Weile, 5000 Männer und Frauen und Kinder, bis die so alle dann sich von der Wiese erhoben haben. Wir wissen ja oder wir kennen ja die Geschichte, sie sollten sich lagern auf dem Gras und sollten dann essen. Und jetzt saßen die da so schön alle auf der Wiese und waren satt und machten vielleicht gar keine Anstalten aufzustehen. Wir wissen es nicht, sagt uns die Bibel ja nicht. Aber Jesus sagt: Da kümmere ich mich drum, fahrt ihr schon mal. Und das allein wirft ja schon mal eine Menge Fragen auf. Ja, Herr, wie willst du denn danach kommen? Hast du vielleicht noch ein Boot? Oder willst du etwa um den halben See herumlaufen? Und wo wollen wir uns denn dann treffen? Alles wird nicht gefragt. Die Jünger haben ganz offensichtlich sich gar keine weiteren Gedanken gemacht. Vielleicht waren sie auch froh, endlich wegzukommen, endlich Feierabend. Sie sind also einfach losgefahren auf sein Wort hin. Sie tun, was Jesus gesagt hat. Und so eine Bootsfahrt war für sie auch gar nichts Besonderes. Viele von ihnen waren geübte Fischer, die lebten da am See Genezareth, die kannten auch ihr Boot und sie kannten den See, auch bei Unwetter. Und Jesus, er entlässt die Volksmenge. Und er hat natürlich einen Plan, den er an dieser Stelle den Jüngern aber noch nicht verraten hat. Das kommt ja oft vor, dass Gott einen Plan hat und uns nicht unbedingt einweiht in jedes Detail, in alles, was er so denkt und tut und was er so vorhat. Manchmal tut er es, manchmal aber auch nicht. Hier hatte Jesus das Bedürfnis, mit Gott allein zu sein. In unserer Zeit, die so geschäftig ist und die so voll ist mit Aufgaben und mit Verpflichtungen und mit all dem, was wir so tun müssen, haben wir vielleicht auch manchmal das Verlangen, einfach mal auszusteigen und abschalten zu können. Jesus empfand das hier wohl ähnlich und er hat sich entschlossen, nachdem er die Leute entlassen hat, dann alles andere erstmal beiseite zu lassen, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Und das wissen wir alle, Zeit hat man ja nicht, Zeit muss man sich nehmen, ganz bewusst nehmen. Und das gilt sicherlich ganz besonders für unsere heutige hektische Zeit und für unseren Lebensrhythmus. Wir können uns ständig beschäftigen, wir können uns auch durchaus sinnvoll beschäftigen. Nur diesen Entschluss, Zeit mit seinem Gott zu verbringen, den muss man immer wieder neu und ganz bewusst treffen. Jesus war ja in seinem Dienst immer gefordert. Ständig war er auch von vielen Menschen umgeben. Wo immer er hinkam, liefen die Leute zusammen, weil sie ihn selbst erleben wollten, weil sie seine Botschaft selbst hören wollten, weil sie seine Wunderwirkung selbst sehen wollten. Da, wo Jesus war, war eigentlich immer was los. Und deswegen musste er sich bewusst entschließen, sich von alledem loszureißen, um Zeit für Gott zu haben. Er stieg auf einen Berg und er hat dort gebetet, allein. Er hat dort das Angesicht seines Vaters gesucht. Wie das genau abgelaufen ist, was Jesus da gesagt hat oder nicht gesagt hat, verrät uns die Bibel nicht. Aber er tat das oft. Von Zeit zu Zeit zog er sich allein zurück, um mit seinem Vater zu reden, um neue Wegweisung und um neue Kraft zu empfangen. Das war sein Lebensstil. Das war seine Art, seine Beziehung zu pflegen. In bestimmten Situationen suchte er immer wieder den Kontakt zu Gott und dann wusste er genau, was dran war. Vorbildlich. Wenn wir seine Nachfolger sind und die Dimensionen Gottes aus unserem Leben fließen sollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir ebenfalls unsere Art entwickeln, wie wir unsere Beziehung zu ihm leben wollen, dass wir Zeit haben für Gott. Das kann in sehr unterschiedlichen Formen geschehen. Und es ist wichtig, dass wir nicht stereotyp eine bestimmte Art haben oder übernehmen oder Rituale nachahmen, die andere vielleicht für richtig halten mögen, sondern so, wie es uns im Herzen ist, wie es unserer persönlichen Prägung entspricht, Gemeinschaft mit unserem Gott zu haben. Denn in dieser Gemeinschaft liegt der Ursprung unseres Lebens in der Nachfolge. Daraus kommt die Kraft, die uns in die Dimension Gottes hineinführt. Zeit mit Gott zu verbringen, ist deshalb zunächst einmal viel wichtiger, als dann am Ende Zeit für ihn einzusetzen. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere persönliche Art finden, die Beziehung zu unserem Gott zu leben. Jesus tat das in der Einsamkeit auf dem Berg. Und was das bewirkt, das sehen wir in dieser Geschichte. Nach ein paar Stunden des Gebets konnte Jesus über Wasser laufen. Er hatte ja zu dieser Zeit noch nicht den Auferstehungsleib, sondern er hatte den natürlichen menschlichen Leib, wie alle auch, wie alle anderen Menschen auch. Und über Wasser zu gehen, das war wirklich nur in der Kraft Gottes möglich und nur aus der Kraft Gottes heraus überhaupt denkbar. Jesus kommt über das Wasser in der vierten Nachtwache, das ist die Zeit zwischen 3 und 6 Uhr morgens, und die Jünger waren in Not, sie kämpfen gegen Wind und Wellen. Der See Genezareth liegt etwa 210 Meter unter dem Meeresspiegel und ist damit der am tiefsten gelegene Süßwassersee dieser ganzen Erde. Den See umgeben Berge, die teilweise bis über 1000 Meter hoch sind, und nicht selten treten ganz plötzlich tückische sogenannte Fallwinde auf, die mit großer Geschwindigkeit vom Gebirge auf den See herabstürzen und dort dann zu heftigen Wirbelstürmen führen. Und wie oft musste ich so denken, als ich das las, ist das doch in unserem Leben ähnlich. Wie oft werden wir von Sturm und Wellen hin und her geworfen, sind plötzlich von Bedrängnissen verschiedenster Art umgeben, von Verfolgung, von Unterdrückung, von Anfeindung, von Krankheit, von Not und Tod. Und wir sind verwirrt und wir sind verzweifelt. Es gibt Gegenwind. Das Leben erscheint hart und schwer. Wir kommen schnell an unsere Grenzen, haben Angst und sind unsicher, wie und ob wir diese Situation überstehen werden. Solche Lebensstürme kennt jeder. Und manch einer von uns ist vielleicht gerade heute und jetzt mittendrin. Und Jesus? Gerade in solchen Momenten haben wir doch ganz oft das Gefühl, dass er gar nicht da sei. Hier in dieser Situation war er auch gar nicht da, zumindest nicht sichtbar. Er war ja auf einem Berg und betet, auch für sie. In einer anderen ganz ähnlichen Geschichte, von der Matthäus in Kapitel 8 berichtet, war er zwar dabei, er war selbst mit im Boot, aber er schlief. Und ich glaube, wir alle kennen Begebenheiten in unserem Leben, wo wir uns von Gott verlassen und allein fühlen. Jesus scheint weit weg zu sein oder er scheint zu schlafen. Aber gerade dann, wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann ist er nahe. Wir sehen ihn nicht und wir fühlen ihn oft auch nicht und geraten schnell in Panik. Aber dann schenkt er uns ein neues Erleben seiner Größe und Macht und seiner Gegenwart. Wir hören seine Stimme. Und wir können sehen, dass die Wellen, die uns gerade noch in Angst versetzt haben, unter seinen Füßen sind. Die Wellen waren hoch und es war gefährlich und Jesus kam. Und die Reaktion der Jünger ist ja immer wieder erstaunlich. Nach allem, was sie schon gesehen und erlebt hatten an Wundern und Heilungen, gerade erst hatten sie die Speisung der 5000 und damit die Allmacht ihres Herrn erlebt. Aber sie erschraken und schrien, ein Gespenst. Auf den nächstliegenden Gedanken, dass es ja Jesus sein könnte, der wollte ja nachkommen, dass er es sein könnte, auf die Idee sind sie gar nicht gekommen. Das ist aber auch vielleicht zu viel verlangt. Ich weiß ja nicht, wer schon einmal von uns nachts bei schwerem Unwetter eine Bootsfahrt gemacht hat. Also wenn dann plötzlich jemand über das Wasser auf uns zugelaufen käme, ich glaube, wir alle würden uns wohl irgendwie etwas unwohl fühlen. Vielleicht schauen wir auch ein bisschen mitleidig auf die Jünger. Gespenster? Wir sind ja aufgeklärt. Natürlich glauben wir heute nicht mehr an Gespenster. Aber lasst uns doch einmal überlegen, welche Gespenster der Angst umgeben unser Leben heute vielleicht. Welche Gespenster der Angst und Sorge bedrohen dein Leben? Angst vor der Zukunft, vor Krankheit, vor Not und Tod, vor Hunger und Krieg. Jesus kommt näher und er hört seine Jünger schreien und sagt, beruhigt euch, ich bin's, fürchtet euch nicht, seid guten Mutes. Naja, das ist ja leicht gesagt. Aber Petrus überwindet seine Angst als erster. Herr, wenn du es bist, sagt er, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Für Petrus war das vielleicht auch so eine Art innere Rückversicherung. Da könnte ja jeder kommen auf dem Wasser und behaupten, ich bin's. Das wollte er schon genau wissen. Und er macht das daran fest, wenn du mir sagst, ich soll auf dem Wasser zu dir kommen, dann komme ich. Petrus macht diesen Schritt aufs Wasser nicht eigenmächtig. Er will Jesus nicht testen. Er springt nicht einfach ins Wasser und erwartet, dass Jesus ihm hilft. Sondern er weiß genau, wenn das gelingen soll, wenn diese Dimension in meinem Leben wahr werden soll, dann geht das nur auf den Befehl Jesu hin, auf die Anweisung Jesu hin. Nur dann kann es gelingen. Und deshalb sagt er, wenn das wahr ist, wenn du wirklich der Herr bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, ja, komm her. Und dann macht der Petrus diesen einen ersten Schritt. Wie das genau abgelaufen ist, verrät uns die Bibel leider nicht. Wenn du in dem Boot gewesen wärest, wie wärst du wohl aus dem Boot gestiegen? Sehr, sehr vorsichtig vielleicht. Erstmal ein Bein und dann das andere. Oder vielleicht mit einem einzigen eleganten Sprung. Schwer vorstellbar, wenn man sich selbst in so einer Situation ist. Oder ist alles nur eine Frage des Glaubens? Also ich wäre sehr vorsichtig gewesen. Und dann sind ja da auch noch die Zuschauer, die anderen 11 Jünger, die nicht mal Eintritt für diese Vorstellung bezahlt haben. Was die wohl denken mögen und was die wohl auch gesagt haben mögen. Petrus, du spinnst doch, das klappt doch nie, bleib im Boot. Oder vielleicht auch ganz fromm. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Steht auch in der Bibel. Wenn das schief geht, mag vielleicht Petrus selbst gedacht haben, dann bin ich ganz schön blamiert. Aber worum es heute in dieser Predigt vordringlich gehen soll, heute Morgen, das ist dieser entscheidende erste Schritt. Den müssen wir gehen. Da sind die einen, die sich schon lange angesprochen fühlen von Gott, von seinem Wort. Die genau wissen, dass sie ihr Leben Jesus geben sollten, die aber diesen einen ersten Schritt auf Jesus zu bisher nicht gewagt haben. Vielleicht aus Angst vor dem, was auf sie zukommen könnte, vor dem Unbekannten, vor der Veränderung, die vielleicht auf sie zukommt. Aber Jesus sagt, komm. Und dann sind da die anderen, die schon sehr viel gehört haben, unzählige Predigten vielleicht, die schon so viel gelesen haben in Gottes Wort, die sehr viel wissen, die sehr viel aufgenommen haben, wie sie als Nachfolger leben sollten, damit göttliche Dimensionen in ihrem Leben erkennbar werden. Auf verschiedenste Weise hat Gott schon in unser Leben hineingesprochen. Er hat unsere Vergangenheit geregelt. Er hat Sünden vergeben, er hat freigemacht, zu einem neuen Leben ermutigt und ermuntert und befähigt. Und vielleicht ist uns schon lange klar geworden, welchen Schritt in der Nachfolge wir jetzt konkret als nächstes gehen sollten. Welchen Auftrag oder Dienst Gott für uns vorgesehen hat und wo der Platz ist, an dem er uns haben möchte. Die Frage ist aber, sind wir bei dieser theoretischen Erkenntnis stehen geblieben oder sind wir den entscheidenden Schritt auch wirklich gegangen? Sind wir unterwegs oder stehen wir noch unschlüssig im Boot? Solange wir im Boot bleiben, wird sich nicht viel ändern. Wir werden weiter Predigten hören, wir werden Gottes Wort lesen, wir werden uns gut und sicher fühlen, aber es geht in der Nachfolge eigentlich um mehr. Jesus möchte uns weiterbringen, wir sollen vorankommen, wir sollen wachsen, wir sollen ihm ähnlicher werden. Jesus sagt, komm. Wie sollen göttliche Dimensionen an uns sichtbar werden? Dazu ist dieser Schritt aus dem Boot heraus erforderlich. Heraus aus der Sicherheit, aus dem Vertrauten, aus dem Bekannten, hinein in die praktische Nachfolge, hinein in den Dienst für deinen Gott. Petrus musste heraus aus dem Bekannten. Er war ja Fischer, mit Booten wusste er umzugehen, damit kannte er sich aus. Aber er musste jetzt einen neuen Schritt tun, einen Schritt, den er so noch nie gemacht hat und von dem er genau wusste, das hat auch noch nie funktioniert, das kann auch eigentlich gar nicht funktionieren, aber auf den Zuruf Jesu konnte und musste er diesen Schritt tun. Und solche Herausforderungen stehen auch vor uns in unserem Leben immer wieder neu. Wenn wir uns für ein Leben in der Nachfolge Jesu entschieden haben, dann erwartet er von uns, dass wir diesen Schritt tun, dass wir weitere Schritte gehen im Glauben. Und oft ist das ein Schritt, von dem wir nicht wissen, wie und wo genau es hingeht und was daraus werden wird. Es kann ein Schritt aus ganz bestimmten Umständen heraus sein, wo Gott uns nicht mehr haben möchte, aus Gewohnheiten heraus, vielleicht in ein unbekanntes Gebiet, in unbekannte Dimensionen deines Lebens. Diesen einen ersten Schritt werden wir tun müssen, sonst bleibt alles, wie es ist. Aber Gott möchte Veränderung, Gott möchte Wachstum. Er möchte nicht, dass alles bleibt, wie es ist. Petrus macht diesen Schritt in eine ungewisse Zukunft, in ein für ihn ungewisses Medium. Noch nie ist ein Mensch auf Wasser gegangen. Er wusste nicht, was auf ihn zukommen würde. Einziger Fokus war Jesus. Jesus hat gesagt, komm, das ist die Botschaft. Wenn das, was wir erlebt haben, als wir Jesus unser Leben übergeben haben, nachhaltig wirken soll, dann werden wir aus dem Boot, in dem wir so schön gemütlich gesessen haben, aussteigen müssen. Und diesen Schritt muss jeder selbst gehen. Und wenn du diesen Schritt gemacht hast, werden andere erkennen, wahrhaftig, Jesus ist Gottes Sohn, weil sie es an dir sehen, an deinem Leben, an deiner Veränderung. Petrus also geht aufs Wasser. Die Gesichter und die Reaktionen der anderen Jünger, die hätte ich wirklich gern gesehen. Da sind die einen, die gefährlichen Frommen, die lieber im Boot sitzen bleiben. Geh du, lieber Bruder Petrus, wir beten für dich. Oder die anderen, die Bedenkenträger, lass das lieber, das kann nicht gut gehen, du säufst ab. Unglücklicherweise haben diese Pessimisten im Leben ja oft recht, das ist ganz besonders ärgerlich. Aber Jesus segnet ja nicht die, die recht haben, sondern er segnet die, die glauben. Petrus also geht auf das Wasser. Und solange er dabei auf Jesus sieht, ist er auch in der Lage, das eigentlich Unmögliche zu tun. Erst als er sich mit den Wellen und mit dem Wind beschäftigt, als er irgendwann auf die Umstände schaut, verlässt ihn der Mut. Und da beginnt er erst zu sinken. Und das ist ja leider etwas völlig Normales. Das ist ja auch bei uns im Leben so. Voller großartiger Ideen für das Reich Gottes, voller Freude, beglückt von der Gegenwart Gottes. Aber dann kommt der Blick auf die Umstände, auf den grauen Alltag, auf unsere Schwachheit und auf unsere Unzulänglichkeit und dass wir das eigentlich gar nicht können und dass das andere eigentlich viel besser könnten. Petrus geht über Wasser und er sieht die Wellen. Wir wissen nicht, was er gedacht hat. Vielleicht, was mache ich hier eigentlich? Es kann ja nicht gut gehen. Er schaut auf die Wellen, er verliert den Fokus, diesen festen Blick auf Jesus und er fängt an zu sinken. Und faszinierend sind die Reaktionen sowohl von Petrus als auch von Jesus. Da gäbe es ja mehrere Möglichkeiten jetzt. Petrus könnte sagen, okay, das muss mir jetzt erstmal jemand nachmachen. 3 Schritte, immerhin, ich schwimme den Rest. Und wer das kritisiert, der soll selbst erstmal 3, 4 Schritte auf Wasser gehen. Und dann kann er mit mir reden. Und auch Jesus hätte ja pädagogisch wertvoll reagieren können auf diesen Zweifler, auf den, der auf die Umstände schaut. Und der hätte sagen können, pass auf Petrus, jetzt lernst du mal was fürs Leben. Ich lass dich erstmal absaufen. Und wenn du dann ein paar Liter Wasser geschluckt hast, dann packe ich dich am Kragen und zieh dich raus, damit dir dein Versagen mal richtig klar wird. Denn wenn ich sage, komm, dann funktioniert das auch. Du musst nur richtig glauben. Aber das ist nicht Gottes Art, mit Menschen umzugehen. Faszinierend an der Reaktion beider ist, dass beide sofort bemüht sind, das Niveau zu halten. Petrus fängt an zu sinken, er ist nicht versunken. Er fängt an zu sinken und schreit sogleich, Jesus, rette mich. Und Jesus, in meiner Bibel steht im Vers 31, sogleich ergriff er ihn. Weder Jesus noch Petrus wollten hinnehmen, dass Petrus jetzt auf ein menschliches Niveau wieder absinkt, indem er den Rest schwimmt oder sonst irgendwie versucht zurechtzukommen. Jesus wollte, dass Petrus in der Dimension des Glaubens, in der Dimension Gottes seinen Glaubensschritt aus dem Boot heraus vollendet. Jesus sagt, komm auf dem Wasser zu mir. Und Jesus war mit seiner ganzen Macht und seiner ganzen Kraft der Garant dafür, dass dieses Ziel auch erreicht wurde. Gott hat uns auf ein neues Niveau gehoben. Er hat uns auf einen neuen festen Grund gestellt, indem er uns neues Leben geschenkt hat. Und es ist ganz entscheidend für unser Fortkommen, dass wir in diesem Stand auch bleiben. Es gibt viele Umstände, die drohen, uns sinken und absaufen zu lassen. Wir können auch nicht verhindern, dass solche Umstände eintreten, dass wir sie wahrnehmen, dass wir in Angst und Gefahr geraten. Aber Jesus will nicht, dass wir sinken. Er will nicht, dass wir unser Niveau und damit diese göttliche Dimension verlieren. Jesus will, dass wir den begonnenen Weg fortsetzen in Richtung auf ihn zu. Und Jesus will auch, dass wir diese Reise dann gemeinsam mit ihm beenden, und zwar aufrechtgehend und nicht schwimmend oder sonst irgendwie gerade so mit Ach und Krach. Selbst dann, wenn Stürme und Wellen kommen, und die werden kommen. Der Segen Gottes ist oft mit großen Herausforderungen verbunden. Es geht in der Nachfolge nicht vordringlich um unser Wohlbefinden. Nachfolge ist nicht Gottes Wellnessprogramm für seine Nachfolger. Wenn wir Jesus nachfolgen, kann das zuweilen eine große Herausforderung sein. Herausforderungen werden kommen, Stürme werden kommen. Das gehört dazu, das ist normal und das macht uns am Ende auch stark. Jesus hat direkt und sofort zugegriffen. Er hat den Petrus nicht untergehen lassen. Er hat ihn nicht in der Angst stecken lassen, sondern er hat zugegriffen, er hat ihn herausgerissen. Er wollte, dass Petrus sein Niveau hält. Und das gilt auch heute für uns. Jesus möchte, dass wir in dem Stand, in dem er uns aus der Vergangenheit und aus der Gottesferne gehoben hat, bleiben. Er hat uns auf ein Niveau gehoben der Reinheit, der Stärke, der Fülle des Heiligen Geistes. Und Jesus möchte, dass wir in dieser Stellung bleiben und leben und wandeln und mit ihm unterwegs sind. Das ist seine Absicht. Und das wollte auch Petrus. Als Petrus die Umstände sah, schrie er sofort auf: Jesus, rette mich. Glauben bedeutet, auf Jesus zu schauen, auf das zu schauen, was Gott mir in Jesus versprochen hat, auf das zu vertrauen, was Jesus mir zeigt, nämlich Gott mit mir in allem, Gott für mich in allem, Gott in mir, egal was passiert. Und das beständig vor Augen zu haben, das ist Glauben. Aber das ist oft schwer, denn die Wellen sind nun mal hoch und der Wind pfeift mir um die Ohren. Die Umstände drängen sich immer wieder in den Vordergrund. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit sagen oft etwas anderes. Die Leute sagen etwas anderes. Da fällt es oft nicht leicht, den Blick auf Jesus festzuhalten. Wasser trägt nicht. Glaube trägt. Vertrauen trägt. Der Blick auf Jesus trägt. Sonst nichts. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Niveau halten, auf das er uns gestellt hat. Und wenn Bedrohungen auf uns zukommen, dürfen wir seinen Namen anrufen. Denn in dem Namen Jesu ist Heil und Rettung. Achten wir darauf in unserem alltäglichen Leben, dass wir nicht sinken. Das ist nicht Gottes Absicht. Und wenn du anfängst zu sinken, dann schau auf ihn und ruf seinen Namen an. Jesus will, dass du deinen Lauf vollendest, dass du sicher ans Ziel kommst und dass andere, die mit dir unterwegs sind, durch dich gesegnet werden und an deinem Leben erkennen können, wahrhaftig, Jesus ist Gottes Sohn. Weil sie es gesehen haben an einem Menschen, der sich auf den Ruf Gottes eingelassen hat, der gehorsam gewesen ist, der den Schritt gewagt hat, der nicht abgesunken ist. Erst als die beiden, Jesus und Petrus, ins Boot zurückkommen, aufrechtgehend übrigens, erst dann haben die anderen erkannt und gesagt, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wir sind gerufen, du und ich, den Menschen um uns herum, diesen Gottes Sohn deutlich zu machen. Und das geschieht, indem wir Schritte tun, die Jesus uns vorgezeichnet hat, indem wir das Niveau halten, auf das er uns gestellt hat, indem wir unsere persönliche Beziehung zu unserem Gott halten und leben und pflegen und vertiefen, so dass der Zufluss der Gnade immer wieder neu und immer wieder frisch und lebendig ist in unserem Leben. Dann hören wir und spüren wir die Stimme Gottes in unserem Leben. Und dann machen wir Schritte, die uns sicher auch häufig mit Ängsten und mit Bedenken erfüllen. Erste Schritte in ein neues Terrain, vielleicht anfangs ein bisschen zaghaft und hilflos, aber getragen durch die Kraft und durch die Gnade Gottes. Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser von den guten Werken, die Gott schon bereitet hat und dass wir darin wandeln sollen. Aber jedes Wandeln beginnt mit diesem ersten Schritt. Wo ist dein neues Terrain? Wo ist dein nächster Schritt? Vielleicht weißt du ihn schon lange. Geh im Vertrauen auf Jesus. Jesus wird mit dir gehen. Und wenn du unterzugehen drohst, wird er dich halten. Jesus ist da. Seine Hand ist ausgestreckt. Oder glaubst du ernsthaft, er würde dich fallen lassen? Er würde dich versinken lassen, wenn du in seinem Namen unterwegs bist? Und Menschen, mit denen du lebst, werden an dir und an deinem Leben erkennen, wahrhaftig, Jesus ist Gottes Sohn. Amen.